Liebe Greifbar-Gemeinde, wir suchen also gerade neue Leiterinnen und Leiter. Und dazu hätte ich jetzt einen Vorschlag. Das ist ein sogenannter Blutbrustpavian. Der Blutbrustpavian lebt in den Hochebenen Äthiopiens und er lebt nur dort. Es gibt sehr wenige seiner Art und das besondere Markenzeichen ist dieser haarlose, blutrote Fleck auf der Brust. Wie schafft es nun ein Blutbrustpavian in eine greifbare Predigt über Leitung? Nun, der Blutbrustpavian sieht von Ferne niedlich aus, so mit zotteligem Fell. Das trägt er so wie einen Poncho. Von Nahem ist er nicht so nett. Denn diese Paviane leben nach einer strengen Hierarchie und die geht so, der Boss darf alles, der Rest darf nichts. Das ist das einzige Gesetz. Die Anführer, die Alpha-Männchen, führen die Gruppe, sie nehmen sich in der Paarungszeit alle Weibchen, sie tun, was immer ihnen Spaß macht. Allerdings stehen sie auch dauernd unter Stress, die Armen. Sie beißen und schlagen um sich und wehe, man kommt ihnen zu nah, denn mit ihren wuchtigen, scharfen Zähnen hauen sie erbarmungslos zu. Es bekommt niemandem gut, ihre Herrschaft in Frage zu stellen. Aber jetzt nochmal. Warum spreche ich über Blutbrustpaviane, wenn es doch um Leitung geht? Das ist ganz einfach. Denn in der letzten Woche war in der Zeit zu lesen, dass es das Modell Blutbrustpavian in der Wirtschaft auch gibt. Der Chef, der sich durchbeißt. Der Chef, der sich alles erlauben kann. Der Chef, der sich nimmt, was er will. Es erinnerte mich an ein Interview, das Moritz Medien einmal mit einem Greifswalder Unternehmer geführt haben. Und dieser Greifswalder Unternehmer sagte freimütig, ihn treibe nichts als Gier und Angst. Modell Blutbrustpavian. Nur, dass die zweite Einsicht aus der Zeit dieses Modell ein bisschen an Zustimmung verloren hat. Titelzeile, die meisten Angestellten halten ihren Vorgesetzten für eine Fehlbesetzung. Ich gucke jetzt meine Kollegen vom Institut nicht an. In der Zeit ging es dann um die Frage, wie müssten denn Chefs heute aussehen? Gibt es eine Alternative zum Blutbrustpavian? Und genau an der Stelle kommt nun ein Mann ins Spiel, der es nicht allzu oft in unsere Gottesdienste schafft. Nämlich Ezechiel. Ezechiel, ein Priester und Prophet, der kurz nach 600 vor Christus lebte. Er lebte mit anderen Schicksalsgenossen im Exil, in Babylon, fern der Heimat. Der babylonische König Nebukadnezar II. Hatte ihn und etliche andere im Jahr 597 vor Christus nach Babylon deportiert. Und nun lebte er in der Fremde. Und aus der Fremde schaute er auf all das, was zu Hause in Israel passierte. Und das war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Israel stand schon am Abgrund. Der vollständige Untergang war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und Ezechiel kommentiert, was er sieht. Ein scharfer Verstand, ein gebildeter Mann. Ein Mann, der auf Gottes Stimme achtete. Heute wäre er vielleicht ein Blogger. Er wäre gewiss niemand, der Politik über Twitter verbreitet. Denn er bräuchte stets etwas mehr als 160 Zeichen. Er braucht genau genommen, ich habe es nachgezählt, 2300 Zeichen, um zu erzählen, was er unter guter und schlechter Leitung verstand. Also, jetzt kommt's, wir hören 2300 Zeichen aus dem 34. Kapitel seines Buches. Ezechiel schreibt da Folgendes. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Das ist Gottes Wort. 2300 Zeichen sind lang. Wir gucken mal, was wir lernen über Leitung. Wir wollen ein neues Leitungsteam wählen. Im Übrigen, viele von uns hier im Raum werden in ihrem Leben Leitungsaufgaben wahrnehmen. Für dieses und für jenes lohnt es sich, auf Ezechiel zu hören, denn er erzählt uns 4 kurze Geschichten über gute und böse Leitung. Die erste Geschichte. Offenbar hat Gott eine klare Vorstellung davon, wie gute Leitung aussieht. Gute Leiter sind wie Hirten, und zwar wie Hirten, die ihren Job wirklich machen. Ihr müsst dazu wissen, dass jeder, der das in Israel damals hörte, genau wusste, wen Ezechiel meinte. Denn in Israel wurde der König immer wieder mit einem Hirten verglichen. Große Leitungsverantwortung kann von Hirten lernen, jedenfalls von solchen, die ihre Arbeit ernst nehmen. Und wenn wir uns angucken, was Gott eigentlich so von guten Hirten erwartet hätte, dann fällt eines sofort hier in den Blick. Alles, was wir hier hören und sehen, hat mit Beziehungen zu tun. Es geht um Hirten und bestimmte Schafe. Es geht um Leiter und bestimmte Menschen. Gute Leiter, so lernen wir, haben Menschen zuerst im Blick, für die sie Verantwortung übernehmen. Und Menschen brauchen offenbar gute Leiter, die sich um sie kümmern. Es sind ganz bestimmte Menschen. Und es ist ziemlich spannend, welche Menschen in den Blick geraten, wenn sich entscheidet, ob Leitung gut ist oder böse. Anders gesagt, an welche Menschen werden Leiter zuerst gewiesen? Das sind zuerst die, denen es offensichtlich nicht gut geht. Die Schwachen, Belasteten und die Kranken. Sie brauchen Unterstützung. Sie sollen wieder auf die Beine kommen. Dann sind da die, die sich verirrt und verlaufen haben, die zweite Gruppe, die den Anschluss verloren haben oder sich irgendwie in gefährliche Gefilde gewagt haben. Sie sollen wieder zur Herde zurückfinden. Und das dritte ist spannend, das sind nämlich die Starken, die Begabten, die so viel Potenzial und Hoffnung haben. Sie brauchen es, gefördert und ermutigt zu werden. Gute Leitung ist hier zuerst menschenbezogener Dienst. Für die, die sich durch Leben und Glauben plagen müssen, für die, die drohen, sich in einem Leben fern von Gott zu verlieren und für die, die begabt sind und stark. Das ist die erste Geschichte. Nun müsstet ihr schon, wenn ihr da so hinguckt, ein bisschen nervös werden und mir sagen, na guckt doch mal hin, das wird doch alles komplett negativ formuliert. All das tun diese Hirten ja offensichtlich nicht. Sie tun glatt das Gegenteil. Stimmt. Und das ist auch das Problem. Die Herde leidet unter ihren bösen Hirten. Die Gemeinde geht zugrunde unter falschen Leitern. Das Gemeinwesen kann nicht gedeihen mit einer korrupten Regierung. Israel geht vor die Hunde, weil die Könige und die Mächtigen versagen. Es geht nicht um gute oder schlechte Leitung. Das wäre so eine Art Handwerksfrage, ob jemand sein Handwerk versteht oder nicht, gute oder schlechte Leitung. Es geht hier vielmehr um gute oder böse Leitung. Und Ezechiel nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Auftrag Gottes deckt er auf, wie es um die bösen Hirten steht. Was tun sie denn, wenn sie schon nicht tun, was sie tun sollen? Nun, der Prophet sagt es, wie es ist. Sie sind, wir würden heute sagen, korrupt. Sie saugen das Letzte aus dem Volk heraus. Anstatt zu dienen, bedienen sie sich. Anstatt das Schwache zu schützen, lassen sie es untergehen. Anstatt das Wohl der anderen im Blick zu haben, bringen sie im wahrsten Sinne des Wortes ihr eigenes Schäfchen ins Trockene. Es kümmert sie auch nicht mit anzusehen, dass die Herde verkommt und leidet. Sie nehmen es einfach in Kauf, solange es ihnen selbst gut geht. Ihnen geht es darum, Macht zu haben. Ihnen geht es darum, vorne zu stehen, von allen verehrt und geachtet zu werden. Sie wollen groß herauskommen, gerne auch auf Kosten der Herde. Das ist die zweite Geschichte. Und dann wird's ernst. Ezechiel sagt nämlich, ihr Leiter, ihr müsst damit rechnen, dass sich Gott das nicht lange mit anschaut. Er lässt es sich nicht gefallen. Muss er zwischen den Hirten und der Herde wählen, schlägt sein Herz für die Schafe. Für die Schwachen, die Kranken, die Verwundeten, für die Verirrten und vom Weg Abgekommenen, für die Starken und Begabten. Gottes Ziel ist eine fette Herde, kein fetter Hirte. Und er sagt, es sind meine Herde, es ist meine Herde, nicht eure Herde. Es ist meine Herde. Vergesst das nie, die ihr leitet. Es ist immer Gottes Eigentum, mit dem ihr es zu tun habt. Leiter sind immer nur Treuhänder. Und treulose Treuhänder jagt man vom Hof. Sagt nie meine Gemeinde, besonders die Theologen unter uns. Macht euch stets klar, Gottes Eigentum, Gottes Gemeinde, Gottes Volk. Und Gott redet hier kompromisslos. Wenn Leiter korrupt sind, wenn Hirten böse werden, dann werde ich dem bösen Treiben irgendwann ein Ende bereiten. Maria hat in ihrem Weihnachtslied gesungen, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die bösen Hirten bekommen es mit Gott selbst zu tun. Ich will, so sagt er, meine Herde von ihren Händen fordern. Ein göttliches Amtsenthebungsverfahren. Irgendwann stürzen sie. Und dann ist es passiert. Gott hat dem bösen Treiben ein Ende gemacht. Das ist die dritte Geschichte. Und dann übernimmt er selbst die Fürsorge für seine Herde. Gott scheint hier das Zutrauen in die menschlichen Hirten komplett verloren zu haben. Er scheint den irdischen Leitungen nichts mehr zuzutrauen. Darum übernimmt er selbst das Kommando. Und wo er selbst das Kommando übernimmt, da atmen die Menschen auf. Unter seiner Leitung erleben sie, was eigentlich ein guter Hirte wäre. Er sammelt die zerstreute Herde, er führt sie auf gute Weide. Der Herr ist mein Hirte, es mangelt mir an nichts. Saftige Wiesen, gute Weide. Alles, was sie brauchen, um zu gedeihen. Gute Leitungen fragen also entsprechend, was braucht diese Gemeinde jetzt, um zu gedeihen? Und dann werden die Schwachen gestützt, ja geheilt, sie kommen auf die Beine. Die Verirrten werden beharrlich gesucht, bis sie wieder da sind, wo sie hingehören. Und die Starken erfahren Förderung und Ermutigung. Das ist die vierte Geschichte. Und sie führt uns ganz an den Rand des Neuen Testamentes. Wir haben es eben in Biancas Lesung schon gehört. Gott selbst kommt als der gute Hirte. Und er heißt Jesus. Er ist dieser gute Hirte. Und der Evangelist Johannes nimmt genau diese Spur auf. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Nun glaube ich, dass wir das Bild kapiert haben. Den bösen Hirten und den Schafen, und Gott fordert die Schafe von den Hirten und dann ist er selber der gute Hirte. Menschenfreundliche Leitung statt Blutbrustpavianen. Ich möchte dieses Bild aber zum Schluss noch für unsere Gemeinde ein bisschen konkreter ausleuchten. Ich möchte noch drei grundsätzliche Anmerkungen machen zur Frage, was wäre denn dann gute Leitung? Was lernen wir von Ezechiel über gute Leitung? Wir lernen erstens von Ezechiel, dass gute Leitung ein hingebungsvoller Dienst an Menschen ist. Gute Leitung dient. Gute Leitung bedient sich nicht, sondern dient. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin unter euch wie ein Diener. Wer sich also um ein Leitungsamt bewirbt und nicht dienen möchte, der ist fehl am Platz. Der Leiter im Sinne Jesu steht unten und nicht oben. Wer leitet, soll die Menschen im Blick haben. Noch einmal, die, die es schwer haben mit Glauben und Leben, die, die vom Weg abgekommen sind, die, die Förderung brauchen, Herausforderung und Schulung. Das ganze Spektrum, oder einfacher gesagt, sie sollen das Ganze, alle, im Blick haben. Mich begleitet an dieser Stelle seit ein paar Jahren, was in der Managementliteratur dazu gesagt wird. Jim Collins etwa sagt, es gibt da eine Pyramide der Fähigkeiten guter Leiter. Leiter, die Vertrauen finden und denen man gerne folgt. Auf der untersten Stufe stehen die Begabungen. Ein guter Leiter kann etwas. Er fällt auf als ein begabter Mensch. Er kann reden, er kann organisieren und so weiter. Aber das ist nur Level 1, unterste Stufe. Okay. Auf der nächsten Stufe steht Teamfähigkeit. Ein guter Leiter ist einigermaßen verträglich im Miteinander, sagen wir es einfach so knapp. Level 2. Auf der nächsten Stufe stehen Fähigkeiten, Kompetenzen. Man merkt, dass der gute Leiter auch sein Handwerk versteht. Er kann so ein Projekt planen und bis zum Ende auch erfolgreich managen. Level 3. Und wir sind noch nicht am Ziel. Denn jetzt kommt Level 4. Man kann es so gerade noch lesen. Ein guter Leiter vermag mit Visionen zu begeistern. Die Menschen, die er führt, richten sich auf ein wunderschönes gemeinsames Ziel aus und verfolgen es mit großem Einsatz. Level 4. Und hier hört es für viele auf. Sie sagen, das ist eigentlich toll, wenn wir solche Leute haben. Prima, klasse, dann wird es doch mit uns gut und aufwärts gehen. Aber jetzt wissen wir nur, wer ein guter Leiter wäre, anstelle eines schlechten Leiters. Wir wissen noch nicht, wer ein guter Leiter wäre, anstelle eines bösen Leiters. Denn an der Spitze der Pyramide steht noch etwas anderes. An der Spitze steht, dass ein guter Leiter Zielstrebigkeit für die Vision mit persönlicher Bescheidenheit und Demut verknüpft. Das nennt Jim Collins Level 5. Und er sagt, das fällt wirklich auf, denn solche Leiter haben ihr Ego im Griff. Sie müssen nicht dauernd im Rampenlicht stehen. Sie brauchen nicht permanent Applaus und sie schmücken sich nicht mit Statussymbolen. Wir gebrauchen für solche Leitung einen Begriff, der auch aus dem Management stammt, der aber genauso gut aus der Bibel stammen könnte. Servant Leadership, dienende Leitung. Dienende Leitung. Wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Ich möchte es in Anlehnung an Ezechiel gerne so für uns zuspitzen. Für uns, also für die unter uns, unter euch, die künftige Leiter der Gemeinde sein werden. Und für uns, für alle, die jetzt schon oder künftig irgendwo leiten werden. Also so spitze ich es zu. Können Menschen in der Nähe der Leiter gedeihen? Werden sie unter dem Einfluss von Leitung stärker, mündiger, gesünder? Können sie ihre Gaben entfalten? Lernen sie, mit ihren Grenzen zu leben? Werden Wunden geheilt? Werden sie belastbarer? Und werden sie selbst zu dienenden Menschen und nicht zu solchen, die sich bedienen lassen? Denn am Ende des Tages ist das der Erfolg guter Leitung. Menschen, die unter dem Einfluss guter Leitung stark und dienstfähig geworden sind. So übersetze ich für uns den Hirtendienst. Wir lernen zweitens von Ezechiel, sehr viel kürzer, dass uns solche Leitung nicht, wahrlich nicht, in die Wiege gelegt ist. Ich habe das letzte Woche schon einmal angedeutet, unsere Integrität ist immer gefährdet. Wir sind nicht die, die wir sein sollten. Und darum hält Ezechiel den Leitern so hart den Spiegel vor. Und seine deutlichen Worte decken auf, was unsere Gefährdung ist. Es ist leicht, es ist sehr leicht, mit den Fingern auf Leiter zu zeigen, die gefallen sind. Es ist leicht, andere als Blutbrustpaviane zu verurteilen. Aber das, was Ezechiel hier kritisiert, das wohnt in mir und das wohnt in euch. In denen, die jetzt leiten und in denen, die wir als Leiter wählen werden. Es ist das Blutbrustpavian-Syndrom in mir und in dir und in euch allen. Im Grunde genommen müsste jeder Leiter, der in den Spiegel schaut, sagen, ich habe kein Recht, diese Gemeinde zu leiten. Da ist viel zu viel von den bösen Hirten Israels in meinem Herzen. Zu viel Ehrgeiz. Zu viel Gleichgültigkeit gegenüber den Schwachen. Zu viel Neid auf die Starken. Zu viel Lust an den vorderen Plätzen. Zu viel Spaß am Applaus. Zu viel Ego, das eben keineswegs immer gebändigt ist. Und darum brauchen Leiter nicht nur Level 5 Fähigkeiten, das ist ganz nett, sondern sie brauchen tägliche Umkehr. Buße, die Bitte um Gottes Geduld und Vergebung, die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten und den eigenen Charakter Stück für Stück von Gott umbauen zu lassen. Und das brauchen sie bis zum Ende, denn wir sind viel eher Blutbrustpavian als Jesus-Imitat. Und so lernen wir als Entscheidendes Drittes. Ezechiel berichtet von einem dramatischen Amtsenthebungsverfahren. Gott sagt da, dann mache ich es lieber selbst. Am Ende wird er sagen, ich bin der gute Hirte. Am Ende wird er ein für alle Mal festlegen, dass er die Fürsorge für sein Volk nicht wieder aus der Hand gibt. Und jetzt müssten wir ein paar Stunden, keine Angst, machen wir nicht, miteinander anschauen, wie Jesus als der gute Hirte das alles hinkriegt, wie er sich verschenkt und hingibt, wie er bereit ist, sein Leben aufzuopfern, wie er sich um schwache, Verwundete kümmert, wie er uns Entlaufenen hinterhergeht, wie er uns Verirrten den Weg weist, wie er uns Starke und Begabte in den Dienst nimmt. Er ist der wunderbare Hirt. Nicht wir. Nie wir. Die Gemeinde, die Menschen leiten, ist und bleibt sein Eigentum. Und er ist kein Eigner, der irgendwo in der Ferne das Leben genießt, während die Treuhänder die Arbeit machen. Er ist der Hirt, der da ist, der still und stark sein Werk an uns tut, der darauf achtet, dass nicht alles den Bach runtergeht. Als ich am Anfang meines Studiums stand, habe ich mit ein paar Freunden zusammen genau diese Texte aus der Bibel gelesen. Ezechiel Kapitel 34 und das 10. Kapitel im Johannesevangelium, das Kapitel vom guten Hirten Jesus. Und wir haben damals als angehende Pastoren eines begriffen. Wir heißen zwar Pastoren, zu Deutsch Hirten, aber wir sind nicht mehr als Hilfshirten. Wir sind die Hütebuben und heute, Gott sei Dank, auch Hütemädels. Wir sind nicht die guten Hirten, denn er ist der gute Hirte und wir irdischen Hirten, wir Leitungsteams, wir Pastoren, wir sind die, die ihm ein wenig dabei zur Hand gehen, mehr nicht. Wenn wir mehr zu sein beanspruchen, dann schlägt bei uns der Blutbrustpavian durch. Und das, ihr Lieben, ist noch nie gut gegangen. Wenn er der gute Hirte ist und unsere Leiter die Hilfshirten, dann werden unsere künftigen Leiter wissen, was sie tun und lassen sollen. Wenn er der gute Hirte ist und unsere Leiter die Hilfshirten, dann werden unsere künftigen Leiter Tag für Tag in der Nähe Jesu in den Spiegel schauen, Vergebung suchen und an sich arbeiten lassen. Und wenn er der gute Hirte ist und unsere Leiter die Hilfshirten, dann werden wir von unseren Leitern, liebe Gemeinde, bitte, wenn das so ist, dann werden wir von unseren Leitern nicht mehr erwarten, als man von Hilfshirten erwarten darf. Wir werden nicht von ihnen erwarten, dass sie Jesus sind. Einverstanden? Einverstanden? Wenn er der gute Hirte ist und unsere Leiter die Hilfshirten, dann können wir gelassen und erwartungsvoll auf die nächsten Jahre zugehen, denn er geht voran. Wir hören seine Stimme, wir folgen ihm und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Denn er ist der wunderbare Hirt. Und wenn ihr mit mir darüber genauso froh seid, dann ruft Gottes Volk. Amen.